Willkommen zu einer neuen Folge im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin und wir sprechen heute über Wirtschaft und Energiepolitik.
Der Utopia Podcast.
Diese Themen sind für viele schwer zugänglich, aber entscheidend für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und genau deshalb sollten wir sie besser verstehen. Dabei hilft uns meine Gästin. Claudia Kempfert leitet seit April 2004 die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Sie berät Bundes- und Landesministerien in Umweltfragen, ist selbst gefragt Gesprächspartnerin in den Medien und Bestseller-Autorin. Als haltungsstarke Wissenschaftlerin unterstützt sie Scientists for Future.
Werbung. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien befindet sich Deutschland auf gutem Wege. Denn im ersten Halbjahr wurden rund 61,5% des Stroms aus Sonne, Wasser und Wind produziert. Procon, Deutschlands größte Energiegenossenschaft, hat zu diesem Erfolg beigetragen. Denn sie betrachtet die Energiewende ganzheitlich. Dabei projektiert und wartet sie nicht nur neue Wind- und PV-Parks, sondern arbeitet auch daran, Energie zu speichern und vor Abriegelungen zu bewahren. Mit der Entscheidung für Procon unterstützt ihr also aktiv den Ausbau der erneuerbaren Energien. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Werbung Ende.
Herzlich willkommen, Claudia Kempfert. Schön, dass wir sprechen.
Ja, hallo, guten Tag. Freue mich, dass ich da sein darf. Hallo.
Mir würden dieser Tage sehr viele negative Fragen einfallen, um in unser Gespräch einzusteigen. Und genau darum versuche ich es mal anders. Was war denn Ihre gute Nachricht der Woche?
Ja, also in der Tat ist es im Moment schwer, weil man ja wirklich bombardiert wird mit Negativnachrichten. Aber ich finde es gut, dass wir mit Positivem starten und hoffentlich auch enden. Also positiv vernommen, wir sind ja in dieser Woche noch immer in der Woche, wo die Klimakonferenz in Baku stattfindet und zeitgleich jetzt die G20-Verhandlungen beendet wurden. Und immerhin, bei G20 hat man das Thema Klimaschutz adressiert, was mich schon mal sehr gefreut hat in diesen Zeiten. Ja. Und auch im Abschlussstatement zumindest erwähnt und sich wieder einmal auch verpflichtet, Klimaschutz ernst zu nehmen, umzusetzen und zu machen. Also bei G20 ist es wichtig, weil da hat man eben die ganzen wichtigen Staatenlenker, obwohl einige da jetzt nicht mehr so ganz im Spiel sind, aber dennoch hat man die wichtigen Staatenlenker da und das fand ich sehr positiv und zumindest wird auch öffentlich darüber berichtet und gesprochen, was wir ja, ich sag mal, gefühlt jahrelang nicht mehr hatten. Endlich ist das Thema Klimaschutz wieder da und nicht verschwunden im Nirvana.
Ja, finde ich gut, wie Sie das gesagt haben. Gerade wenn mit Blick auf die Klimakonferenzen denkt man von außen immer, da müsste doch eigentlich viel mehr gehen, aber das ist dann auch nicht so einfach, wie man denkt.
Ja, gerade bei der jetzigen Klimakonferenz ist das ja eine Katastrophe, auch weil die Präsidentschaft ja schon im Eingangsstatement gesagt hat, Öl und Gas sei ein Gottesgeschenk.
Also ja,
die haben ja schon den Ton gesetzt, dass es hier nur um fossile Energien geht und nicht um die Abkehr von fossilen Energien. Und deswegen kann man da nicht allzu viel erwarten, aber grundsätzlich, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Und gerade bei G20 fand ich es wichtig, weil die haben natürlich im Moment tausend andere Themen. Aber dass da eben das so in den Vordergrund gerückt wurde, das ist doch, das finde ich sehr gut.
Wir sind schon mitten im Thema. Ich würde das nochmal verallgemeinern. Wenn man die Klimadebatte beobachtet, ist es ja so, man bekommt immer wieder den Eindruck, dass wir uns entscheiden müssten. Entweder werden Entscheidungen pro Wirtschaft oder pro Klima gefällt. Und dieser scheinbare Gegensatz sorgt bei vielen Menschen für Verunsicherung. Vielleicht können Sie hier für Klarheit sorgen. Um eine Frage zu konkretisieren, bringe ich einen weiteren Begriff ins Spiel, den des Wachstums. Die Wirtschaft muss wachsen, scheint in Politik und Wirtschaft ja nach wie vor als unerschütterlicher Glaubenssatz zu gelten. Gleichzeitig wissen wir, dass wir auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen leben und dass wir den Planeten schneller ausbeuten, als er sich erholen kann. Das scheint nicht zusammenzugehen. Wie oder wo müssen wir denn ansetzen, um das Problem zu lösen? So groß ich das jetzt auch formuliert habe.
Ja, aber das ist ja auch genau das wichtigste Thema, mit dem ich mich jetzt persönlich ja auch schon mein ganzes Leben lang beschäftige. Und dieser künstlich hergestellte Gegensatz ist politisch motiviert, weil immer das Mantra, die Wirtschaft muss wachsen, ohne dass man schaut, welche Umwelt und oder negative Umwelt- und Klimawirkungen damit einhergehen, ja grundfalsch ist, schon immer wahr. Also worum es gehen muss, ist, dass wir ein nachhaltiges Wachstum brauchen, was eben nicht den Planeten zerstört, was nicht die Umwelt zerstört, sondern wirklich so funktioniert, dass die Wirtschaft auch entsprechend sich entfalten kann im Rahmen der Grenzen, die wir haben, aber nicht eben zu einer Verschlechterung der Bedingungen führt. Und das kann nur gehen, indem wir beides zueinander führen. Es geht sowieso nicht getrennt, also es ist immer zusammen. Und wir die Bedingungen, die wir haben, dass Klimaschutz an erster Stelle stehen muss, dass auch Umweltschutz berücksichtigt werden muss, dass wir das miteinander verzahnen. Und das geht über verschiedene Wege. Einmal Effizienz, aber auch Suffizienz, also wo in einigen Bereichen es eben nicht immer nur wachsen darf, sondern wo wir auch ein Schrumpfen benötigen, aber was kein Verzicht ist in dem Sinne, sondern damit einhergeht, dass wir vernünftig wirtschaften und eben auch Konsistenz, was bedeutet, dass wir in einer Kreislaufwirtschaft leben und das Recyceln sehr viel stärker in den Vordergrund rücken. Und Effizienz ist klar, da geht es darum, dass wir eben schonend mit den Ressourcen umgehen. Und so wird ein Schuh draus, dass man alles miteinander verzahnt. Ich habe es ja beschrieben in dem Buchbeitrag Unlearn Wachstum. Also wir müssen Wachstum verlernen in vielen Bereichen. Ja. Und das geht auch. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, das ist die Energiewirtschaft, wo wir umstellen auf erneuerbare Energien und die produzieren Ökostrom. Und wenn wir jetzt den Ökostrom nicht verschwenden, das heißt beispielsweise Unmengen an Wasserstoff herstellen, wo wir ganz, ganz viel Ökostrom brauchen, das nicht tun, sondern den Ökostrom effizient sofort da nutzen, wo er zu 100% genutzt werden kann, in der Wärmepumpe, in der Elektromobilität, dann sparen wir wahnsinnig viel Primärenergie ein. Da kommen immer diejenigen, die mit ihren Bierdeckelrechnungen, da kommen nicht hinterher, aber das ist tatsächlich so. Wir halbieren den Primärenergiebedarf. Und das ist die Art von Suffizienz, die wir brauchen. Und dafür gibt es noch ganz, ganz viele andere Beispiele, ohne dass es uns wehtut, sondern im Gegenteil uns eher gut tut, diese Wege einzuschlagen. Darum geht es.
Suffizienz äquivalent zu schrumpfen. Ich habe übrigens Ihren Buchbeitrag auch gelesen, finde ich wirklich sehr empfehlenswert.
Dankeschön.
Klare Leseempfehlung an unsere Hörerschaft. Ja. Vielleicht noch ein Satz zum grünen Wachstum. Ich habe gelesen, Sie waren früher in Ihrer Position stärker in der Verfechtung, grünes Wachstum geht. Und da würde ich sagen, haben Sie sich ein wenig revidiert. Stimmen Sie mir dazu?
Ja, und das habe ich ja auch adressiert und adressiere es auch in dem Buchbeitrag, aber auch in vielen anderen Beiträgen. Denn ich beschäftige mich ja schon seit über 20 Jahren mit der Thematik. Und damals, vor 20 Jahren, habe ich sehr viel stärker das Thema grünes Wachstum verfochten, weil ich noch der Ansicht war, wir können es schaffen, indem wir wirklich es nutzen, was wir an Kapital haben, an Wirtschaftskapital, um umzustellen auf eine grüne Wirtschaft und das im weitesten Sinne ausreicht, um die Emissionen zu senken. Das hat eben überhaupt nicht ausgereicht. Die Emissionen steigen seit 20 Jahren unaufhörlich an. Wir kommen nicht weg von den fossilen Energien. Erneuerbare Energien steigen, das ist gut. Ja. Auch Elektromobilität und so weiter. Aber in diesen Trippelschritten ist das viel zu wenig, viel zu langsam und viel zu stockend, sodass wir heute im Jahre 2024, anders als ich es damals geschrieben habe, ich nicht mehr uneingeschränkte verfechten würde, das grüne Wachstum reicht aus. Wir müssen an diversen Stellen Suffizienz betreiben, wie ich es gerade beschrieben habe, aber eben auch viel mehr Recyclingwirtschaft ins System hineinbringen, um Ressourcen zu schonen und damit eben auch die Möglichkeiten oder die planetaren Grenzen, die wir haben, einhalten können, weil die reißen wir im Moment an so vielen Stellen und deswegen sind wir mit dem grünen Wachstum gescheitert und müssen andere Wege zusätzlich einschlagen, ohne dass wir in diversen Bereichen durchaus wachsen können.
Ein Begriff, der eng mit dem Wirtschaftswachstum verbunden ist, ist der des Wohlstands. Um den machen sich derzeit viele Menschen Sorgen und Sie gehören zu den Stimmen, die sagen, ein Problem in diesem Zusammenhang ist, dass wir Wohlstand zu einseitig messen. Können Sie uns das erläutern?
Ja, also aus der Sicht der Ökonomen ist Wohlstand immer das, was Sie eingangs beschrieben haben, dass die Wirtschaft an sich wächst. Und sobald sie wächst oder die Arbeitslosigkeit sinkt und wir rein auf die Wirtschaftsindikatoren schauen, das messen wir häufig als Wohlstand. Wohlstand müssen wir aber sehr viel breiter messen als das. Es geht auch darum, die Lebensbedingungen zu erhalten, die Umwelt zu schonen, das Klima zu schützen, und diese Wohlstandsindikatoren mit einfließen zu lassen. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten an Indikatoren, wie wir Wohlstand anders messen könnten. Also es mangelt da nicht an Indikatoren. Da gibt es auch seit über 20 Jahren genügend Hinweise, wie wir wegkommen von diesem einseitig Wirtschaft auf Wirtschaft orientierte Wohlstandsdefinitionen, sondern auf echte nachhaltigen Wohlstand. Da kommen wir leider nicht hin. Also das Gute muss ja wachsen. Und so könnte man auch Wohlstand definieren, dass man Gesundheit misst, wie geht es dem Planeten, wie geht es uns insgesamt, saubere Luft, sauberes Wasser. Das sind Wohlstandsindikatoren, die aus meiner Sicht dazugehören. Also alle Umweltindikatoren, die wir haben, Biodiversitätsindikatoren, wir sterben ja aus. Und das heißt, nicht nur Tiere sterben aus, sondern langfristig sterben wir auch aus, weil uns die Lebensgrundlagen weggehen. Und das gehört zum Wohlstandsbegriff aus meiner Sicht dazu. Ich würde mir wünschen, kurz vor der Tagesschau statt Börsenkurse lieber die Kurse, wie geht es dem Planeten, und die Indikatoren auflisten, wie es dem Planeten geht oder der Menschheit insgesamt. Das würde uns sehr viel mehr Informationen bringen, als zu schauen, wie geht es einzelnen Unternehmen.
Ja. Haben Sie eine Idee, oder ich frage das jetzt auch mal bewusst naiv, wie würden wir es denn schaffen, diese Indikatoren auch wirtschaftlich relevant zu machen? Was wirtschaftlich relevant ist, klar, das ist das Bruttoinlandsprodukt in Sachen Wohlstand und Wachstum. Wie schaffen wir es, dass die anderen Indikatoren, die Sie eben genannt haben, ernst genommen werden? Ernst genommen im Sinne vielleicht auch, dass sich Entscheidungsträgerinnen an ihnen messen lassen?
Ja, und das aktuelle Wirtschaftsministerium hat ja auch seine Indikatorenliste erweitert, indem es auch Emissionen beispielsweise ausweist oder diverse Nachhaltigkeitsindikatoren, die eben weit über das reine Wirtschafts- oder die reine Wirtschaftsthematik hinausgehen. Und wir ein nationales Wohlstands- oder Umwelt- und Nachhaltigkeitswohlstandsprodukt entwickeln, müssen wir gar nicht entwickeln, denn das Umweltbundesamt weist dieses bereits aus und man sieht, dass es permanent sinkt, weil wir die Umwelt und das Klima so stark belasten und uns Menschen insgesamt belasten. Das müssten wir ernst nehmen, aber diese ganzen Messungen finden auch schon seit Jahrzehnten statt. Also es gibt auch eine Umweltgesamtrechnung, also dass man das auch mit in die reine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit einbezieht. Diese Dinge passieren, finden auch statt, aber werden, wie Sie zu Recht sagen, einfach nicht ernst genommen. Und warum das ist, so ist, erschließt sich mir nicht so ganz. Es gibt immer das reine neoliberale, neoklassische Wirtschaftsideal, wo diese Umwelt oder Klima nur am Rand vielleicht mal vorkommt, aber nicht ernst genug genommen wird. Und das ist aus meiner Sicht schon hoch problematisch, gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns ja wirklich nicht auf einem nachhaltigen Pfad bewegen. Und das sollten wir dringend verändern. Und da versuche ich mein Bestes, aber auch medial, muss man sagen, ist es sehr schwer, da durchzukommen mit diesen Themen oder auch mit dem Wunsch, das zu verändern. Da dominieren doch die anderen sehr, sehr stark. Und im Gegenteil, man wird ja sogar dann schlecht gemacht. Es gibt immer so einen Unterton nach dem Motto, naja, Umwelt und Klima ist nicht wichtig, kümmern wir uns irgendwann mal, wenn wir Zeit und Lust dazu haben. Es wird immer so als Randthema abgetan, ohne dass verstanden wird, dass es das zentrale Thema ist, ohne dass wir gar nicht zurechtkommen, ohne dass wir gar nicht auf diesem Planeten vernünftig leben könnten.
Was glauben Sie, könnten, ich sag jetzt auch mal, die Medien, auch wenn das sehr allgemein ist.
Ja, das stimmt. Man müsste es abstrahieren, da haben Sie völlig recht. Ja.
Aber trotzdem, ich verfolge den Gedanken, was müssten die anders machen? Ist es eine Art von Transformationskompetenz, die fehlt, oder was ist es am Ende?
Ja, letztendlich sind wir alle Menschen, und Menschen, die sich in den Medien bewegen, haben Journalismus häufig studiert, und im Journalismusstudium kommt das nicht so vor. Also es wird eben die Wirtschaft so unterrichtet, wie sie klassischerweise unterrichtet wird, mit den aus den 80er, 90er Jahren entwickelten Denkmodellen, die dann auch in die Narrative übergehen und auch in die Köpfe übergehen. Wenn Sie auch schauen, welche Fragen Fragen gestellt werden. Mir fällt das immer mehr auf. Auch in klassischen Interviews kommt immer sofort, Klimaschutz kostet. Das ist so dieses Dogma der Neoklassik, durch das wir nicht durchkommen. Und das ist in den Köpfen drin. Und gerade vor ein paar Wochen hatte ich wieder Journalistenschüler bei mir zu Gast. Also ich gehe da immer hin, spreche mit denen und habe nur einen Wunsch geäußert. Die haben mich da am Ende gefragt, welchen Wunsch hätten sie an uns? Wo ich genau das gesagt habe, hinterfragen Sie einmal Ihre Denkmodelle, die Sie im Kopf haben, gerade was das Thema Klimaschutz und Wirtschaft angeht. Und hören Sie mal genau hin bei jeder Frage, in jedem Interview, warum gefragt wird, was Klimaschutz kostet, anstelle zu fragen, was Klimaschutz uns kostet, wenn wir ihn nicht tun. Das heißt, Klimawandel kostet. Über diese Schäden redet niemand. Dabei wäre es genauso wirtschaftlich relevant und noch viel relevanter aus meiner Sicht, wenn man die Bilder sieht, überall Überschwemmungen, überall Schäden in der Welt, Leid und so. Und das wird überhaupt nicht adressiert. Und das ist, glaube ich, etwas, dieser Mindset in den Köpfen. Da müsste man sehr viel stärker ran in der Ausbildung auch von Journalistinnen, die dann eher das hinterfragen. Mir geht es nicht darum, da irgendwas reinzupflanzen, sondern einfach zu hinterfragen. Und das haben die mir hinterher gesagt, fanden sie auch sehr, sehr gut. Und das hat sich auch bei denen festgebrannt, dass man eben diese Narrativen folgt. Und da sind wir alle nicht von frei. Also wir alle haben Narrative im Kopf und die hinterfragen wir halt sehr selten.
Werbung. Als StromkundInnen habt ihr es in der Hand, ob ihr mit eurem Geld Stromanbieter unterstützt, die einfach nur mit Energie handeln oder tatsächlich einen Unterschied bewirken. Mit Procon entscheidet ihr euch für eine Stromanbieterin, die ihre Gewinne in das Vorantreiben der Energiewende investiert und dabei auch innovative Wege geht. Dabei produziert Procon in 57 eigenen Windparks 12-mal mehr Strom, als ihre eigenen KundInnen verbrauchen. Und das Beste ist, dass Procon genossenschaftlich organisiert ist. Das bedeutet, dass Menschen wie du und ich als Mitglieder das Sagen haben. Macht also mit, als StromkundInnen und Mitglieder. Mehr Infos findet ihr im Link in den Shownotes. Werbung Ende.
Das ist ein spannender Gedanke und Sie haben ja gemerkt, ich selbst habe auch sehr ähnlich eingeleitet, vielleicht mit einem bisschen anderen Hintergrund, aber selbst bei einem Medium wie Utopia, wo wir uns ja klar pro Klimaschutz thematisieren, habe ich mich quasi, naja, nicht gezwungen, aber ich habe es für richtig gehalten, mit dieser Frage einzuleiten. Insofern fand ich wirklich sehr spannend, was Sie gesagt haben.
Aber Sie sind, wenn ich es mal sagen darf, so eine empirische Evidenz von meiner persönlichen Interviewerfahrung in den letzten 20 Jahren, einer von, sage ich mal, fast allen. Ja, es sind 99% der Journalistinnen steigen so ein. Und ich habe es ehrlich gesagt nur einmal erlebt, dass es umgekehrt war. Und das ist sehr, sehr selten. Und aber es ist mal, ich finde es gut, also wie wir auch heute, wir beide uns hier unterhalten und Sie das auch feststellen, das einmal nur zu thematisieren. Ich glaube, in dem Moment, wenn man Sensibilität schafft, hat man schon viel erreicht.
Ja, und mir geht es ja auch genau darum, die Leute, die wir auch mit diesem Podcast zu erreichen, genauso abzuholen. Mhm. Ich würde gerne noch ein paar Gedanken zu erneuerbaren Energien austauschen. Sie haben ja eine klare Forderung bezüglich der Energiewende. Renewables first, Schluss mit Subventionen für fossile Energien. Wie nah oder wie fern sind wir denn aktuell von diesem Ziel? Ich finde es wichtig, über die Subventionen zu sprechen, weil die immer so gerne ins Spiel gebracht werden, man aber gar nicht so genau weiß, naja, wie viel fließt denn da wo rein und wie viel nicht.
Ja, also wir sind weit entfernt, also jetzt Deutschland allein von der Abkehr fossiler Subventionen von weltweit ganz zu schweigen. Also, aber da sind wir in einer guten Gesellschaft. Also jetzt G20 hatten wir eingangs, die haben sich ja mehrfach verpflichtet, die fossilen Subventionen abzuschaffen und machen es einfach gar nicht. Also, aber Deutschland genauso, 58 Milliarden pro Jahr, weist das Umweltbundesamt aus, stecken wir an fossilen Subventionen rein. Das sind Vorteile für Energieunternehmen, die da unterstützt werden, die dann immer noch fossile Energien nutzen. Dazu gehört eben auch Erdgas aktuell, muss man sagen. Dazu gehören Verkehrssubventionen, wie beispielsweise die Dieselsteuererleichterung, Dienstwagenprivileg und so weiter. Es ist eine lange Liste an Vorteilen einfach, die da sind, noch immer für fossile Energien. Und wir müssen davon weg und die Vorteile schaffen eben unnötige Nachteile für die, die neu ins System kommen. Das sind die erneuerbaren Energien, aber das ist auch die Elektromobilität, die ja kämpfen muss und die es schwer hat, weil einfach es immer noch billiger ist, ein Verbrennungsfahrzeug zu fahren als ein Elektroauto. Also wenn man die gesamte Lebenszeit rechnet, ist das nicht so, aber die Menschen nehmen das so wahr und deswegen muss man da an diesen fossilen Subventionen ran und die runterführen. Und dazu hat sich Deutschland eigentlich auch verpflichtet.
Ja, Sie sagen eigentlich. Ich habe immer das Gefühl, uns fehlt, auch wenn es utopisch klingt, sowas wie ein überparteilicher, politischer, vielleicht auch ein gesellschaftlicher Konsens darüber, der sagt, Renewables first. Sehen Sie das ähnlich?
Also wir nähern uns immer mehr einem Konsens an, würde ich sagen. Also aktuell ist es ja so, dass die Bundesregierung auch aus drei Parteien bestand. Eine Partei hat das sicherlich nicht so unterstützt, aber sich widerwillig dem hingegeben. Aber immerhin haben sie das mitgemacht. Denn wir sind ja etwas weitergekommen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Gerade bei der Solarenergie sind wir recht weit. Also der Zubau boomt im Moment, das ist gut. Bei der Windenergie hat man viele Rahmenbedingungen verbessert. Aber der Zubau stockt noch immer, weil auch Bundesländer wie Bayern beispielsweise noch immer unnötige Abstandsregelungen haben, nicht genügend Flächen ausweisen und dann baut man halt keine Windanlagen zu. Das ist hochproblematisch. So gibt es in anderen Bundesländern auch noch Barrieren. Aber ich würde mal sagen, da gab es schon einen Konsens, zumindest von drei Parteien. Jetzt habe ich das aktuelle CDU-Energiepapier gesehen. Da steht auch gleich eingangs drin, erneuerbare Energien ausbauen. Das ist sehr positiv zu sehen und das freut mich auch. Und das sind die wesentlichen Parteien, würde ich sagen, um die es geht. Die Linke hat das sowieso in ihrem Programm. Bei der BSW und AfD ist es eher nicht so. Das ist natürlich problematisch, gerade vor dem Hintergrund, dass wir nicht zurück wollen zu fossiler Energie, schon gar nicht aus Russland, die uns mehr Risiken bringt als Chancen. Und aus dem Grund würde ich mal sagen, aber es gibt einen Großteil der Parteien, die schon dafür sind, erneuerbare Energien auch auszubauen.
Und wenn der Kanzlerkandidat der CDU neulich bei Illner saß und Windräder zur hässlichen Übergangstechnologie erklärt hat und über Kernfusion fabuliert hat, atmen Sie das einfach weg?
Ja, also wir sind im Wahlkampf und er muss sich da ja irgendwie abgrenzen. Ja. Das Energiepapier der Union ist da etwas besser und auch weiter. Da sind Fachleute bei ihm am Werk, aber er holt da seine Klientel da ab. Also die hoffen immer, dass sie mit solchen Sprüchen dann AfD oder auch BSW-Wähler zurückholen. Was nicht der Fall ist, weil die gehen zum Original und wählen dann eher die Partei. Und ich hielte es für richtiger und das rate ich ihm auch immer, obwohl das muss er sich ja nicht anhören, aber würde dazu raten, einfach progressiver zu sein und sich da eher abzugrenzen mit wirklich, wie wir eben schon den Begriff des Wohlstands definiert haben, mit eben auch dem Schutz der Heimat, der Natur, wo ja viele konservative Wähler zu finden sind und sofort mitgehen würden und eben auch der Möglichkeit, es zu verbinden mit der Wirtschaft. Und das haben wir eingangs in unserem Gespräch adressiert, wie das geht. Also Klimaschutz schafft enorme wirtschaftliche Chancen in so vielen Bereichen. Und die CDU-geführten Regierungen haben eben sehr stark Stillstand verwaltet, mit den Konsequenzen, dass wir nicht digital genug sind, dass die Schulen nicht modern sind, dass wir insgesamt die Modernisierung verschlafen haben und die Infrastrukturen zusammenbrechen, nicht nur Brücken, sondern auch die Bahnverbindungen und so weiter. Also es ist ja überall ablesbar. Und da eher das zu adressieren und deutlich zu machen, wir wollen da moderner werden und Heimatschutz verbinden mit wirtschaftlicher Strahlkraft. So würde ich es bei denen eher dann, wenn ich da Beraterin wäre, denen da ins Stammbuch schreiben. Aber und so könnten sie die Wähler gewinnen aus meiner Sicht. Aber sie nutzen da eben eine Rhetorik, die da sehr AfD-nah ist. Das halte ich für grundfalsch.
Ja, da stimme ich komplett zu. In Ihrer Antwort klang jetzt auch wieder eine Zuversicht durch, die ich bei Ihnen allgemein in Ihrer Kommunikation wahrnehme. Gleichzeitig schreiben Sie auch 3 Schritte vor, 2 zurück. So beschreiben Sie die nachhaltige Transformation. Woher nehmen Sie denn Ihre Zuversicht nach wie vor?
Ja, aus dem einen Schritt, den wir dann vorwärts gekommen sind. Also immerhin sind wir einen Schritt vorwärts gekommen. Und wir haben das Paris-Abkommen beispielsweise. Wir sind international Trippelschritte weitergekommen. Die erneuerbaren Energien boomen weltweit. Sie sind deutlich billiger als konventionelle Energien. Die Elektromobilität boomt. Wenn man auch Kritik äußern muss an Länder wie China, die da mit Dumpingpreisen kommen. Und aber auch die Amerikaner noch immer sehr viel investiert haben. Also es passiert schon was. In dem Moment, wo eben genau das gemacht wird, was wir eingangs besprochen haben, dass eben Wirtschaft angeschoben wird, unterstützt wird in Richtung grüne Wirtschaft, aber gleichzeitig eben auch die Emissionen gesenkt werden. Das sieht man in Amerika so ein bisschen, zumindest in Ansätzen. Ist jetzt hochdramatisch, dass das alles wieder rückabgewickelt wird. Das sind diese drei Schritte dann oder zwei zurück. In dem Fall sind es wahrscheinlich sogar vier zurück, zumindest für die USA. Aber in Europa sind wir da noch standhaft. Wir haben den Green Deal, der wird zwar im Moment klein geredet oder nicht mehr öffentlich so viel drüber geredet, aber wir haben ihn definiert und er ist auch immer noch da. Und das ist das Gute daran, dass wir da zumindest nicht alles komplett rückabwickeln.
Ich würde Ihnen gerne noch eine Frage zu Ihrer Person stellen. Und zwar, Sie positionieren sich, das habe ich auch einleitend gesagt, sehr klar pro Klimaschutz. Ich nehme auch immer wieder Versuche wahr, die sind mal größer, mal kleiner, in denen versucht wird, Ihnen das genau schlecht auszulegen, also an Ihrer Glaubwürdigkeit zu kratzen, weil Sie sich positionieren. Damit wird auch Ihre wissenschaftliche Objektivität versucht, in Frage zu stellen. Wie blicken Sie denn darauf?
Ja, also ich frage mich immer, warum man das nicht tut bei denjenigen, die sich ganz klar pro Wirtschaft positionieren. Also wenn jetzt so aktuell, ich habe so einen Artikel heute Morgen gelesen, wo dann irgendwie die ganzen wirtschaftsliberalen Ökonomen glorifiziert werden mit Lindner-nah und wirtschaftsnah, arbeitgebernah, wird nie in Frage gestellt. Aber sobald mein Name da erwähnt wird, wird das eben genau gemacht, was Sie da beschrieben haben. Obwohl es genau umgekehrt sein sollte. All diejenigen, die sich nicht mit Klimaschutz oder das nicht ernst nehmen als unsere wesentliche Lebensgrundlage, haben aus meiner Sicht in der Ökonomenzunft auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Mhm. Also ich sehe es genau umgekehrt. Aber die Medien, wir haben ja wieder eben das ja auch eingangs besprochen, das sind ja diejenigen, die die Artikel schreiben, haben diese Schere im Kopf und diese Narrative im Kopf, dass diejenigen, die das wirklich verstanden haben, so sage ich es wirklich, und bin ich nicht die Einzige, ich bin vielleicht öffentlich sichtbar, aber es gibt eine ganze Ökonomenzunft, auch Umweltökonomen, Klimaökonomen, die sich damit beschäftigen, die das verstanden haben, würden nichts anderes sagen, als dass wir Klimaschutz machen müssen. Und ich finde es scheinheilig, wenn wir dann immer Berichte sehen, wo dann Überschwemmungen sind und dann kommt wieder ein Bericht, oh schlimm, wir müssen uns um Klimaschutz kümmern. Und diejenigen, die dann das wirklich ernsthaft in Konzepte packen, wir empfehlen Lösungen, wir erarbeiten Modelle, wir simulieren das alles durch, wir veröffentlichen unsere Arbeiten in hochrangigen wissenschaftlichen Journals. Ich bin eine der meistzitierten Ökonomen weltweit. Denen wird an den Karren gefahren. Und da würde ich einfach mal die Rückfrage stellen, warum das passiert. Und das, finde ich, ist eine Aufgabe für die Medien, das mal sich genauer anzuschauen, warum diese Kampagnen stattfinden, aus welcher Seite sie orchestriert werden, warum diese Scheren im Kopf sind und warum diese Narrative gestellt werden. Und damit würde ich gerne mal jeden Artikel, wo mein Name erscheint, einfach mal, oder wo Sie es ja auch eben angesprochen haben, wo diese Infragestellung stattfindet, durchscannen und es einfach mal umdrehen, dass diejenigen, die da alle genannt werden, warum man das da nicht hinterfragt. Und da hätte ich gerne mal eine Antwort drauf. Und da habe ich schon viele Journalistinnen gefragt. Und es gibt ja auch Artikel, die das schon mal adressiert haben, sehr gut adressiert haben auch. Aber das fehlt mir an der Stelle. Mir geht es nicht darum, dass man nicht kritisieren darf. Das sollte man auch tun. Also das finde ich auch wichtig. Nur die Art und Weise erstaunt mich oft sehr.
Und wie geht es Ihnen mit einer ganz anderen Art von Kritik? Ich spreche über Social Media. Da erleben Sie genau das, was viele öffentliche Personen zu erleiden haben. Beschimpfungen, Beleidigungen, Bedrohungen. Wie gehen Sie da aktuell mit um?
Ja, also wie alle, die damit umgehen müssen. Also wir müssen ja irgendwie damit umgehen. Es gibt tolle Agenturen wie Hate Aid oder andere, die sich darum kümmern und Strafanzeige stellen. Das ist bei mir genauso. Und ich beobachte das nicht im Detail und block das auch alles weg, nehme das nicht wahr, aber höre das dann über andere. Aber wenn echte Bedrohungen und auch Beleidigungen da sind, reagiere ich genauso mit Strafanzeigen und Verfolgung. Und das funktioniert auch gut. Also da kann ich auch allen empfehlen, die das jetzt vielleicht hören, die was Ähnliches erleben müssen. Und da bin ich ja bei weitem nicht die Einzige. Es trifft ja alle Kommunalpolitikerinnen oder eben überall Menschen, die sich für das Allgemeinwohl einsetzen, die sich da entsprechend Hilfe zu holen und beschützt zu werden durch Polizei und entsprechende Agenturen. Aber wie geht's einem damit? Es ist einfach schrecklich, in dieser Zeit, in so einer Zeit leben zu müssen, dass so etwas öffentlich stattfindet. Und das sollte genau umgekehrt sein. Also wir sollten da eher beschützt sein. Wir sind der Demokratieverfechter. Es geht hier auch um Wissenschaftsfreiheit. Und die wird bedroht an der Stelle. Und das halte ich für hochproblematisch. Und ich würde mir da wünschen, dass es da mehr Schutz gibt und auch eine mehr Sichtbarmachung der Probleme, die damit einhergehen. Und das vermisse ich schon etwas.
Ja, geht mir ganz genauso. Jetzt haben wir einen schönen Eindruck gewonnen von Ihrer Denke, von Ihrer Arbeit und dem, was Sie machen. Ich frage Sie mal, wie Sie da hingekommen sind. Was hat Sie denn ursprünglich motiviert, sich mit Energie- und Klimafragen zu beschäftigen?
Ja, also das war schon sehr früh, Anfang der 90er Jahre, also Ende 1990 kam der erste Klimabericht weltweit raus und den habe ich gelesen und das hat mich fasziniert und ich wusste, das ist das Thema meines Lebens, also damit muss ich mich beschäftigen. Ja, weil das so deutlich für mich war, dass es hier um unsere Lebensgrundlagen geht und die ökonomischen Zusammenhänge hatte ich vorher schon studiert, auch spieltheoretische Zusammenhänge in fossilen Energiemärkten, wo es darum geht, dass immer Macht auch ausgeübt wird, Marktmacht ausgeübt wird. Das zu verbinden eben auch mit den fossilen Märkten, mit Klimaschutz, das hat mich dann fasziniert. Da bin ich dann sofort reingetaucht, habe das dann sehr intensiv auch studiert mit entsprechenden Schwerpunktthemen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also bis heute bin ich dabei und beschäftige mich damit und finde es auch nach wie vor als großes Privileg und großes Glück, dass ich mein Leben lang mich mit Themen beschäftigen durfte, die mir so viel Spaß machen. Und ich habe auf meiner Webseite ja den Spruch noch immer stehen, suche dir einen Beruf, den du liebst, dann brauchst du nie in deinem Leben zu arbeiten. Und das ist auch für mich tatsächlich mein Lebensmotto und so geht's mir auch damit. Es macht einfach großen Spaß. Es entwickeln sich viele Dinge einfach auch aktuell, teilweise zu Ungunsten, teilweise aber auch gut. Aber es ist sehr, sehr wichtig, da eben forschungsseitig dran zu bleiben, aber auch in der Öffentlichkeit zu erläutern, worum es hier wirklich geht.
Jetzt wollte ich Sie eigentlich gerade noch fragen, was Sie jungen Menschen heute raten würden, die sich für Klimaschutz engagieren wollen. Aber das haben Sie mitbeantwortet, würde ich sagen. Frau Kempfert, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, für unsere Hörerschaft war das ein toller Einblick. Vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn das viele hören, auch viele junge Menschen, die sich ja vielleicht auch für das Thema begeistern können.
Danke.
Danke Ihnen.
Der Utopia-Podcast.